Ein herzliches Hallo und willkommen zu ER2030, dem Eurofighter Podcast. Schön, hört ihr rein. Mein Name ist Monika Erb und ich komme ursprünglich aus dem Berner Oberland. Wohne nun aber mit meinem Mann und meinen beiden Kindern zusammen in der Nähe von Bern. Kurz über mich, ich bin 40 Jahre jung, arbeite hauptberuflich als Freelance-Moderatorin, bin eine absolute Positivdenkerin, eine risikofreudige Ausprobiererin, Family-Managerin. Familie ist mir nämlich das Wichtigste und deswegen, ich sitze fast nie still. Und als mich Airbus gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, einen Podcast zum Thema ER2030 und Eurofighter zu moderieren, habe ich zunächst ein bisschen gestutzt. Ganz ehrlich, mir war auch nicht bewusst, wofür der Begriff ER2030 überhaupt steht. Mein Ziel ist es, Schweizerinnen und Schweizern, genau wie mir, einen Einblick in diese oft sehr technische und von Expertendiskussionen geprägte Thematik zu geben, damit sich jeder, aber wirklich alle, ein transparentes Bild machen können. In den Shownotes zu unserem Podcast findet ihr alle relevanten Informationen und wir freuen uns natürlich sehr über einen Austausch mit euch per Twitter über @team_airbus_ch. Letztes Mal hatten wir Michael Flücker, den deutschen Botschafter in der Schweiz, bei uns zu Gast. Und dieses Mal darf ich sehe dich schon am Bildschirm, Franz, den Leiter der Eurofighter-Kampagne bei Airbus, Franz Bosch, bei mir begrüßen. Servus und ganz herzlich willkommen.
Hallo Monika, freut mich.
Wie geht's dir?
Ja, danke, sehr gut.
Franz, du kümmerst dich ja hier in der Schweiz um die Eurofighter-Kampagne und Achtung, ich habe gehört, dass du das Angebot, das hat ja über 4000 Seiten, du hast das Angebot direkt selbst bei der Amaswiss abgegeben und das in Umzugskartons. Das hat sicherlich für einige lustige Gesichter gesorgt.
Ja, das war auch noch eine kleine Anekdote. Dieser Umzugskarton war leider auch nicht sehr stabil und deswegen sind die Ordner, die drinnen waren, also der Umzugskarton ist uns fast auseinandergebrochen und wir haben dann versucht, zu dritt die Schachtel zumindest bis zur Übergabe so lange stabil zu halten, damit wir auch keine Ordner verlieren. Also es gibt auch Fotos dazu, es war noch ein spannendes Thema.
Ja, die will ich dann noch sehen, diese Fotos.
Sehr schön. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, und aktuell bist du ja nicht in der Schweiz. Wo bist du denn jetzt?
Im Moment bin ich in Österreich, da ich Österreicher bin und in Österreich wohne. Inzwischen, aufgrund von Corona, hat sich natürlich die Welt noch mehr digitalisiert. Und wir sehen es ja heute an uns beiden. Zum Glück funktioniert es und es haben sich inzwischen alle daran gewöhnt, dass man sich nicht immer direkt gegenüber sitzt, sondern halt manchmal auch die Leute nur auf dem Monitor sieht.
Zum Glück können wir uns trotzdem noch sehen. Also das passt. Franz, ich habe ja im Vorgespräch habe ich gesagt, ich habe letztens einen Cheftestpiloten bei mir gehabt, einen Botschafter. Da habe ich noch ungefähr eine Ahnung, was die machen. Aber was macht eigentlich genau ein Kampagnenleiter?
Ja, es ist so ähnlich wie beim Zitronenfalter. Wer glaubt, dass Zitronenfalter Zitronen falten, ist vielleicht auch nicht richtig informiert. Nee, Scherz beiseite. Ein Kampagnenleiter hat aus meiner Sicht zwei wesentliche Aufgaben. Also auf der einen Seite fungiert er als sogenannter Klebstoff, sage ich. Es geht nämlich darum, hier große Teams, also angefangen vom Programmmanagement, Entwicklungsleuten, Logistikern, vier Länder mit ihren Botschaften bis hin zur Luftwaffe an einen Tisch zu bekommen und die zu informieren, was überhaupt da Wunsch des Kunden ist. Also deswegen sage ich immer, hier versuche ich den Klebstoff zu spielen. Und die zweite Aufgabe, die der Kampagnenleiter natürlich hat, ist, wenn man es wieder an einem Beispiel nimmt, er muss auch der Kompass sein. Es ist nämlich sehr wichtig, dass man in diesen großen Gruppen nicht Interpretationen sozusagen aufschreibt, sondern im Endeffekt geht es wirklich darum, das zu machen, was der Kunde möchte. Und da musst du einfach die Richtung vorgeben. Und das ist, glaube ich, die zweite große Aufgabe, die ein Kampagnenleiter zu machen hat.
Quasi so als Bindeglied und Kompass gleichzeitig.
Genau.
Ja. Wie lange arbeitest du jetzt schon an diesem Projekt und was hast du jetzt auch noch dazugelernt?
Also ich denke, die Eurofighter-Kampagne selbst, seit 2016 arbeiten wir an dieser Kampagne, also doch schon eine lange Zeit. Und das zeigt auch, dass so eine Eurofighter-Kampagne vielleicht im Vergleich zu anderen Verkaufskampagnen doch sehr lange läuft. Also wir sagen immer, eine Eurofighter-Kampagne ist nicht mal ein Marathon. Die Wahrheit ist, es ist ein Ultramarathon. Und auch dort gelten dieselben Prinzipien. Also es geht immer um die gute Vorbereitung, die du machen musst. Und vor allem dann auch, wenn du mit so großen Teams zusammenarbeitest, die Motivation über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Also ähnlich wie es einem Ultramarathonläufer geht, der vielleicht zwischendurch auch mal einen kleinen Schwächeanfall oder Einbruch hat. Genau. Da muss man einfach durchziehen. Und der Unterschied vielleicht zum Ultramarathonläufer ist, das ist keine Einzelleistung, die hier wichtig ist. Hier ist es wirklich wichtig, im Team zu arbeiten, denn das Team selbst ist der Schlüssel zum Erfolg.
Absolut. Und du hast gesagt, jetzt ungefähr seit 5 Jahren, also 2016, wie funktioniert das jetzt in der aktuellen Situation unter diesen Corona-Bedingungen?
Ja, wir haben natürlich im letzten Jahr massiv umstellen müssen, weil auch aufgrund der gesundheitlichen Vorschriften Treffen, vor allem in diesen großen Koordinierungsmeetings, also dort haben wir auch regelmäßig Meetings gehabt bis zu Corona im Umfang von 40 bis 50 Leuten, das mussten wir natürlich alles einstellen. Wir haben dann eben auf die Digitalisierung mit unterschiedlichen Tools, also mit Zoom, WebEx oder Google Meet umgestellt. Das hat auch nach einer kurzen Anlaufphase sehr gut funktioniert. Der einzige Nachteil in unserem Geschäft ist, dass es hin und wieder auch Diskussionen gibt mit Informationen, die auch eingestuft sind. Und die kann man natürlich über solche Medien nicht teilen. Also dort muss man andere Wege und Mittel finden, beziehungsweise hin und wieder dann doch zumindest Meetings im kleinen Rahmen stattfinden lassen, natürlich immer unter Einhaltung dieser Corona-Vorschriften.
Ja klar. Hat sich das Ganze jetzt ein bisschen verzögert durch diese Corona-Situation?
Ja, die Ausschreibung selbst oder generell der Prozess von den Schweizern, der ist sehr gut durchgetaktet. Also da sind die Schweizer sehr professionell. Aufgrund von Corona gab es aber im Endeffekt bei der Abgabe dann, die eigentlich für letztes Jahr August geplant war, eine rund 3-monatige Verzögerung und wir durften die Angebote dann erst im November abgeben.
Okay, aber geht ja noch. 3 Monate.
Ja, ja. Kein Problem.
Kann man annehmen, so. Und Airbus ist jetzt seit Jahren eigentlich auch in der Schweiz und hat in Muri bei Bern seine Niederlassung. Du bist CEO dort. Wie wichtig ist denn die Schweiz für das Unternehmen?
Also erstens freut es mich, dass ich hier in der Schweiz sein darf, weil ich einfach ein sehr wunderbares Land finde und auch die Leute sehr schätze und mag, weil wir einfach, glaube ich, als Alpenbewohner ähnliche Wertevorstellungen haben und auch ähnliche Interessen. Generell, die Schweiz, wenn man es als Industrie anschauen möchte, gibt es ja immer 2 Perspektiven. Die eine Perspektive ist, wie interessant ist ein Land als Markt? Und die zweite Perspektive ist, wie interessant ist ein Land als Zulieferer? Als Markt ist die Schweiz natürlich für uns sehr interessant, aber nicht nur im militärischen Bereich, so wie jetzt beim möglichen Eurofighter-Angebot, sondern auch in der zivilen Luftfahrt. Also ihr wisst es, wenn ihr auf Urlaub fliegt mit der Swiss, rund 90% der Flieger von Swiss kommen von Airbus. Also die Chance ist hoch, dass du mit dem Airbus-Flieger in den Urlaub fliegst. Oder auch in der Schweiz, wenn du in die Berge gehst und dich wirklich verletzen würdest und die Rega kommt mit einem Hubschrauber, ist auch dort die Chance sehr groß, dass du mit einem Airbus-Hubschrauber geborgen wirst. Also Das ist die Marktsicht. Von der Zulieferersicht ist die Schweiz auch sehr interessant, weil sie natürlich einen sehr hohen Ausbildungsstand hat und qualitativ sehr hochwertige Produkte liefert. Und hier haben wir mit rund 200 Zuliefererfirmen in der Schweiz doch einen großen Grundstock an Firmen, die auch am Gesamterfolg des Konzerns mitwirken.
Also ihr seid gut vernetzt hier in der Schweiz, kann man so sagen. Und jetzt, wenn wir wieder zum Eurofighter kommen, Gary hat mir schon ein bisschen im Vorfeld erzählt von ER 2030, aber jetzt nochmals die Frage an dich, was oder wozu braucht man eigentlich den Luftpolizeidienst?
Ich würde es mal wieder mit einem Beispiel verknüpfen. Also stellt euch vor, Schweizer Autobahnen, 120 km/h, Geschwindigkeitsbegrenzung. Es würde keine Radarkontrollen geben und es würde keine Polizei geben. Dann würde ich davon ausgehen, dass nach einer gewissen Zeit auch auf den Schweizer Autobahnen das Chaos herrscht. Also wenn es Regeln gibt, muss man auch immer sicherstellen, dass man diese kontrollieren kann. Und ähnlich ist es in der Luft. Der Unterschied ist eben, dass zivile Airlines zum Beispiel auf rund 10 Kilometer Höhe fliegen, mit rund 800 km/h unterwegs sind. Also das heißt, du brauchst für die Autobahnpolizei dann eben auch ein dementsprechendes Gerät. Und in dem Fall ist es eben ein Kampfjet. Und da ist der Eurofighter bestens geeignet, da aufgrund seiner Leistungsfähigkeit innerhalb von 90 Sekunden auf diesen Flughöhen sein kann, um eben zu kontrollieren, ob sich alle an die Spielregeln in der Luft halten.
Und dann nicht nur die Flughöhe, sondern auch die Geschwindigkeit ist ja unglaublich. 800 km/h hat ein normales Flugzeug, das sage ich mal, ein Linienflugzeug. Und der Kampfjet?
Der Kampfjet kann in km/h ausgedrückt rund 2500 km/h fliegen. Also man sieht, du musst natürlich schneller sein als der Flieger, ansonsten würdest du dem ewig hinterherfliegen und das ist nicht Sinn und Zweck der Übung.
Nee, klar. Der Eurofighter wird ja nicht nur von Airbus, sondern auch von BAE und Leonardo hergestellt. Funktioniert denn überhaupt so eine mehrnationale Kooperation bei etwas so Kompliziertem wie dem Bau eines Flugzeugs?
Ja, das funktioniert sogar sehr gut. Das liegt vielleicht auch daran, dass Airbus selbst ja auch ein europäisches Unternehmen ist und über viele Länder verteilt ist. Das heißt, wir sind es wirklich gewohnt, auch über Ländergrenzen hinweg mit unseren Kollegen zusammenzuarbeiten. Und eben die beiden Konzerne BAE Systems und Leonardo, die einen eben aus England vorwiegend und die anderen aus Italien, ist für uns Tagesgeschäft, mit denen zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten. Das Ganze ist auch ein sehr etabliertes System inzwischen. Das heißt, das ist ja ein Programm, das auch seit mehreren Jahren jetzt stabil läuft. Und von dem her sind wir froh, dass es wirklich so gut funktioniert.
Ja, und ich habe ein Bild gesehen, wie das zusammengesetzt wird. Da macht ja jeder einen spezifischen Teil. Ihr macht, glaube ich, die Mitte. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau so ist es. Also der Flieger selbst sozusagen, der ist in sogenannte Workshares, also Arbeitspakete, aufgeteilt, damit natürlich auch die Verantwortlichkeiten ganz klar geregelt sind. Und dann kommt es zum Zusammenbau der sogenannten Endmontage. Und das ist eine Spezialität, die wir hier der Schweiz anbieten würden. Das heißt, in unserem Angebot haben wir auch angeboten, diese sogenannte Endmontage direkt in der Schweiz zu machen. Das hat nämlich folgenden Vorteil: Du kennst den Flieger dann wirklich in- und auswendig und das gibt dir natürlich auch die Garantie, dass du deinen eigenen Kampfjet autonom betreiben kannst, weil du das komplette Know-how über den Flieger besitzt.
Sehr schön. Und ich habe jetzt in der Diskussion in der Schweiz mitbekommen, da gibt es ja ganz verschiedene Themen, wenn es um die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge geht. Jetzt neben der technischen Leistung des Flugzeugs und der politischen Kooperation geht es dabei natürlich ganz klar auch um wirtschaftliche Aspekte. Und dabei fällt immer wieder der Begriff Offset. Kannst du uns, Franz, ein bisschen auf eine einfache Weise das Ganze erklären, wie das sich handhabt mit diesem Offset?
Ja, gerne. Offset ist natürlich ein englischer Begriff, der jetzt für Nicht-Insidern vielleicht gar nichts sagen würde. Also der deutsche Begriff wäre übersetzt Kompensationsgeschäfte. Der Hintergrund ist einfach folgender: Wenn ein Land große Beschaffungen macht, vor allem im Ausland, dann werden ja Steuergelder dafür ausgegeben. Und bei diesen sogenannten Kompensationsgeschäften geht es darum, dass das Land von dem möglichen Hersteller, der den Auftrag gewinnt, auch wieder fordert, dass er selbst Aufträge im Land platziert, damit eben die Arbeitsplätze in dem Fall in der Schweiz gesichert sind und somit auch zum Wohlstand der Schweiz beigetragen wird. Das ist der Hintergrund von diesen sogenannten Offsets.
Und da gibt es ja auch einen direkten und indirekten.
Genau, also es gibt natürlich viele Unterpunkte dann noch im Speziellen. Beim sogenannten direkten Offset redet man von Arbeitspaketen, die direkt mit dem Geschäft, das heißt direkt mit Teilen oder Wertschöpfung vom Eurofighter zu tun haben. Und beim indirekten Offset reden wir von zusätzlichen Aufträgen, zum Beispiel wenn Schweizer Firmen bei Airbus in der zivilen Luftfahrt, das heißt beim Airbus A320 zum Beispiel oder bei den Helikoptern Aufträge von uns bekommen würden.
Sehr schön, da fließt ja eigentlich ganz viel Geld wieder zurück zu uns in die Schweiz, kann man so sagen.
Genau.
Vielleicht jetzt nochmals zum Abschluss. Welche Chancen siehst du für den Eurofighter hier in der Schweiz?
Ja, ich sehe uns sehr gut aufgestellt. Wir haben natürlich am Anfang analysiert, was möchte die Schweiz eigentlich. Und das ist immer das Wichtigste, wenn du was anbietest, wenn du sicherstellen kannst, dass dein Produkt oder System den Wünschen entsprechen kann, was der Kunde fordert, dann hast du hier glaube ich, sehr gute Chancen, um auch ausgewählt zu werden. Und das haben wir eben in den Bereichen, also die Technik natürlich, das System selbst. Der Eurofighter, wir sagen immer, er ist schneller, höher und zuverlässiger. Das ist eigentlich genau das, was die Schweiz braucht, um ihren Luftraum zu schützen. Und dann eben auch noch in den anderen Bereichen militärische, politische und wirtschaftliche Kooperation, wie gerade erwähnt.
Vielen Dank, Franz. Ich habe wirklich wieder ganz, ganz viel gelernt. Unglaublich schön und wirklich interessant, das alles zu hören. Danke, hast du dir auch die Zeit genommen und mir da deine Antworten
immer
gegeben.
Immer gerne.
Das ist da ganz, ganz toll. Wir möchten uns bei jedem Gast mit deiner Kleinigkeit bedanken. Jetzt habe ich erfahren von Gerry, dass in der Luftfahrt Schnupftabak sehr beliebt sei. Und da haben wir für dich eine Dose feinsten Schweizer Schnupftabak besorgt. Ist das was?
Ja, das ist perfekt. Also das ist vielleicht auch ein Thema, das ich vorher nicht kannte vor der Eurofighter-Kampagne. Also wenn mich jemand fragt, was hast du gelernt in der Eurofighter-Kampagne, dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch das Verwenden eines Schnupftabaks, auch wenn es mir nicht immer so einfach fällt. Das ist definitiv ein sehr nettes Geschenk. Besten Dank.
Ganz bitte, gern geschehen. Ganz wichtig, einfach immer bei den Meetings schnell noch die Nase putzen. Unbedingt.
Definitiv.
Sehr schön. Wir sehen uns vielleicht mal in Muri. Würde mich sehr, sehr freuen. Wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Bleib gesund. Genieß deine Zeit in Österreich und bis bald in der Schweiz.
Herzlichen Dank, Monika. Bis bald.
Danke, bis bald. Tschüss.
Ciao.
So, und das war's von mir, meine Lieben. Mit dieser Folge beenden wir die erste Staffel von unserem Podcast. Ich hoffe, euch hat unser Podcast genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich habe in den vergangenen Wochen auf jeden Fall eine Menge gelernt vom Prozess, mit dem sich die Piloten ihren Nickname machen und geben, bis über die Vorliebe für den Tee des deutschen Botschafters und wie viel 1000 Seiten denn so ein Angebot hat für ein Kampfflugzeug. 4000 Seiten, unglaublich. Bleibt noch, euch ganz herzlich Tschüss zu sagen, mich zu bedanken, mich zu verabschieden. Und wenn ihr Lust habt und es euch gefallen hat, wir überlegen nämlich bereits eine zweite Staffel für ER 2030, den Eurofighter-Podcast zu produzieren. Lasst uns doch gerne wissen, was euch gefallen hat und vielleicht habt ihr sogar Vorschläge für weitere Gäste und über welche Themen wir unbedingt noch sprechen sollten. Sagt uns, ihr findet es beim Podcast unten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, tschüss zusammen, a bientôt, ciao a presto und auf Wiedersehen, eure Monika. Yeah, we're gonna break more China, we'd be in the road, so thank you for that.